Die Bibel erzählt viel aus dem Leben. Das ist eine große Hilfe für uns und ist auch interessant. Wir haben als Predigtext 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Das Volk Israel befindet sich auf dem Wüstenzug. Sie hatten das Rote Meer durchwandert. Gott hat ihnen die Wachteln und das Manna gegeben, das Wasser aus dem Felsen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände. Auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert der Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen und sprach: Die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Herr, rede zu uns durch dein Wort. Amen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt: Geh nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Ich habe mich zuweilen nicht an dieses Wort gehalten und es ging dann meist entsprechend so. Zum Beispiel einmal, da wollte ich eine Sache bei einer Behörde erreichen und ich hatte ein Bittgesuch geschrieben und dann habe ich gewartet. Ich bin ja ein geduldiger Mensch und habe 14 Tage gewartet und kam keine Antwort. Nun ja, ich habe nochmal 8 Tage gewartet, war wieder keine Antwort da, nochmal 8 Tage, kam wieder nichts und dachte, jetzt ruf's mal an. Und dann kam jener Hohe Rat da hinten ans Telefon und ich fragte ihn, wie die Sache denn aussehen würde. Und dann schrie der los. Das war unglaublich. Ja, Sie können doch nicht dauernd anrufen. Es war natürlich das erste Mal, dass ich angerufen habe. Und was meinen Sie denn? Wir haben doch noch anderes schließlich hier zu tun und Sie stören unsere Arbeit. Ihre Sache liegt im Stoß, die wird auch noch bearbeitet, wenn wir drankommen. Ich muss den Hörer ganz weit weghalten. So hat er gebrüllt, ich weiß nicht, 5 oder 6 Minuten lang. Ich dachte, wenn er nur ein wenig zugehört hätte, vielleicht eine Minute, es hätte sich vielleicht sogar mündlich in kürzerer Zeit regeln lassen. Aber es hört einem ja niemand zu. Haben Sie das auch schon erlebt? Dass niemand einem zuhört. Man kann schlechte Erfahrungen mit Menschen machen. Wenn sie auf andere zugehen und sie sagen, du, kannst du nicht das mittragen, dann sagt einer, jetzt lass du mich doch bitte in Ruhe. Ich habe doch selber genug Lasten zu tragen. Meinst du, du müsstest mir noch was abladen? Und verstehe, ich habe keine Zeit, ich bin überarbeitet. Lass mich bitte in Ruhe mit deinen Bitten. So sprechen Menschen. Und wir hätten sehr wohl Verständnis, wenn der ewige Gott Himmels und der Erden zu uns sagen würde, lass mich doch in Ruhe mit deinen irdischen Sorgen. Das geht mich doch nichts an. Ich habe Größeres und Wichtiges zu tun. Wenn Gott sagen würde, bleib mir vom Leib mit deinen ewigen, ewigen Sachen, die du mir da herschleppst, ich kann's nicht mehr haben. Und es ist genau umgekehrt. Wir Menschen wehren ab. Gott wehrt nicht ab. Er fordert auf. Er macht Mut, betet. Wo Sie hinsehen in der Bibel, es ist eine Ermutigung, dass wir ihm alle unsere Nöte und Sorgen fortwährend sagen sollen, das will er haben, das gefällt ihm. Sie können gar nicht genug beten. Er will das haben und es ist die große Freude Gottes. Ich bin so dankbar, dass wir heute über das Gebet sprechen können. Und da herrschen sicher viele Unklarheiten, was das Gebet überhaupt ist. Was ist das Gebet? Ist das Gebet nur ein Selbstgespräch? Ist da jemand, der das hört? Oder ist das Gebet vielleicht ein feierliches Aneinanderreihen rauschender Worte in einer Kirche? Ich will Ihnen drei Bilder heute mitgeben für das Gebet, an dem ich es mir klar mache. Erstens, das Gebet ist eine Schutzhütte im Ungewitter. Ja, da marschiert man auf einer Wanderung unterwegs und dann plötzlich, da wird im Himmel alles schwarz und dunkel und man spürt, jetzt geht's gleich los. Und wenn dann die ersten dicken, schweren Regentropfen niederfallen, wie gut ist das, wenn da plötzlich im Wald eine Schutzhütte ist, wo man hineinsitzen kann und abwarten kann, bis das Ungewitter vorüber ist. Das ist was Schönes, eine Schutzhütte mitten im Ungewitter. Das ist ein ganz schwaches Bild für das, was das Gebet ist. Es gibt ja im Leben noch ganz andere Unwetter, die über Menschen hinwegbrausen. Ich denke, dass das der Grund ist, dass Sie heute Morgen, viele von Ihnen heute Morgen, einen Gottesdienst aufsuchen. Weil Sie durch ganz schwere Nöte hindurch müssen. Und da bin ich froh, dass wir diese unglückselige Kriegsgeschichte heute als Predigtext haben. Da mag einer sagen, was ist das eigentlich mit dem Krieg? Wir Menschen sind in ein fortwährendes Ringen hineingestellt. Das ist gar nicht erklärt. Warum kämpft Amalek gegen Israel? Man weiß es nicht. Da war vorher gar nichts. Israel hat auch nicht das Land von denen betreten. Israel hat keinen dieser Bürger irgendwo verletzt oder dem ein Unrecht getan. Sie können durchs Leben gehen und da fällt es über sie her. Und wir Christen wissen auch etwas von diesem schrecklichen Kampf der Mächte der Finsternis. Wenn Sie einmal dieses erleben bei Menschen, die Ihnen lieb sind, und ich denke auch heute an solch einen Muttertag, denkt ja eine Mutter nicht bloß mit frohem Herzen an ihre Kinder. Da spürt man etwas von der Macht der Finsternis, die losbrechen kann. Man sagt, was ist das bloß? Ich bin hineingestellt in einen Kampf und ich spüre, ich schaffe das nicht und ich erliege und ich kann da gar nichts dagegen tun. Da wird man attackiert, da wird man brutal zusammengeschlagen, da streiten andere Mächte mit einem, was soll ich tun? Israel ging ja durch eine ganze Kette solcher Nöte. Das hat angefangen mit dieser großen Last des Pharao, der dieses Volk demütigte und aussaugte. Und als sie dann endlich in der Wüste waren, das war ja gar keine Freiheit, da ging das weiter. Eine Not nach der anderen. Zuerst hatten sie keinen Hunger, kein Brot zu essen, sie hatten Hunger. Und wie das ist, wenn man da marschieren muss und die Kinder an der Hand hat und die Füße wund sind über die spitzen Steine und die Sonne niederbrennt. Und dann hatten sie kein Wasser und man wusste gar nicht, wo das weitergehen soll. Und dann zu allem Überfluss, völlig unnötig und unsinnig, dann sind da plötzlich Amalekiter und die fallen über dieses wehrlose Volk her, um es zu vernichten und auszulöschen. Und das ist wunderbar, das Gebet, eine Schutzhütte im Ungewitter. Das Volk Israel, wie wenn es in einem großen Frieden stünde, da ist Mose auf dem Berg, der betet. Ich möchte Sie deutlich darauf hinweisen, wie es die Bibel sieht. Beten und arbeiten, handeln und beten ist eins. Da wird nicht gesagt, entweder oder. Sie kämpften, sie mussten sich wehren. Aber das Beten ist der Grund, dass man handeln kann. Mutig ziehen sie aus. Eigentlich hätte man sagen müssen, wie soll das überhaupt noch gehen? Da wäre mein Herz in die Hosentasche gerutscht, wenn Mose zu Josua sagt, komm, streite wieder, Amalek, ja, wie soll das gehen? Und dann wird dieses Zeichen gegeben, Mose steht oben auf dem Berge und erhebt die Hände zu Gott. Das Gebet ist eine Schutzhütte im Ungewitter. Ich möchte jetzt in Ihre Nöte hineinreden, in die Dinge, die Sie bewegen, wo Sie sagen, das schaffe ich nicht mehr. Das geht über meine Kraft hinweg. Ich meistere das nicht mehr. Jetzt machen Sie doch das so wie das Volk Israel. Legen Sie diese Not zu den anderen auch noch. Gott einfach vor die Füße und sagen, ich weiß, dass du Gott Herr im Himmel bist und auf der Erde. Bei dir ist alles möglich. Wie hat es denn Jesus gesagt in Gethsemane? Abba, lieber Vater. So einfach, wie ein Kind zum Vater, hat Jesus die ganze Not dem Vater einfach vor die Füße gelegt. Meinen Sie denn, Gott interessiere das nicht? Er will doch Ihr Beten haben. Meinen Sie, das ging an ihm vorüber? Meinen Sie, die Hände wären gebunden, Gott wollte nicht helfen? Ich bin sehr froh, dass uns die Bibel durch diese Geschichten, die uns ja immer etwas fremd sind, wir sind ja so friedliebende Leute, obwohl es bei uns sehr viel Streit gibt, dass da gezeigt wird, dass das stimmt mit dem Existenzkampf, in dem wir drinstehen. Und dass das Leben von frühen Kindertagen an auch eine schwere Last sein kann. Ein Stehen und Kämpfen und Hinfallen und wieder sich aufrichten, da wird uns kein Idyll vorgemalt, sondern da wird gesprochen, wie das Leben wirklich ist. Und jetzt hören Sie noch einmal die Worte, die wir vorhin bei der Schriftlesung gehört haben. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Siehe, ich will deine Mauern gründen auf Edelsteine. Da wissen Sie, warum das Gebet eine Schutzhütte im Ungewitter ist, weil Sie Ihre Nöte Gott einfach hinlegen können und im Gebet schon ruhig werden. Meine Sache wird von Gott wunderbar hinausgeführt. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihrer Gerechtigkeit. Sie kommt von mir, spricht der Herr. Diese große Not mit den Amalekitern kam für Israel wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Urplötzlich standen die Feinde da und waren über sie hergefallen. Ich meine, dass das auch noch einen sehr leicht erklärbaren Grund hat, den wir nur als Christen im Glauben verstehen. Das Volk Israel hatte ja schon vorher in den zurückliegenden Tagen an Gott gelitten. Das ist das Allerschlimmste, wenn man im Glauben zweifelt und müde wird. Als die Kinder hungrig schrien, Vater, gib uns Brot, und es war kein Brot da. Da schimpften sie auf Gott. Gott führt uns an der Nase herum. Wir haben satt mit diesem Gott. Wir wollen nicht mehr seine Wege. Zurück nach Ägypten, lieber noch beim Pharao Knechtsdienste tun. Das ist das Schlimmste, wenn ein Mensch die Führungen Gottes aufgibt und ausweicht. In dem gleichen Kapitel 17, wenn Sie jetzt Ihre Bibel haben, schauen Sie vorne hin. Da war dieses Haderwasser. Sie haderten mit dem Herrn. Wenn die Zunge trocken ist und der Mund und kein Wasser mehr da ist und man sucht und sucht und es gibt kein Wasser. Und dann schrien sie zum Herrn, wieder schrien sie, wo ist denn unser Gott? Ich sehe ja nichts von Gott. Und es ist jetzt wie ein nochmaliges Exempel, wie wenn es Gott, wie bei einem Schüler, der so schlecht versteht, im Repetieren noch einmal einschärfen will. Wo ist denn dein Gott? Merkst du es nicht, Israel? Wo ist denn dein Gott? Da ist die Schutzhütte im Ungewitter. Merkt ihr's? Damals war es Mose am Haderwasser, Massa und Meribah, der zum Herrn schrie und die Hände erhob. Und ihr, Israel, habt das jetzt begriffen, wenn die Amalekiter über euch herfallen und sie schrien zum Herrn. Wissen Sie das auch noch am Montag? Wenn es bei Ihnen ganz dick hergeht, wissen Sie es dann noch, dass Sie Ihre Hände erheben können und zum Herrn, Ihrem Gott, rufen. Er will Ihnen zeigen, dass er der Schutz der Geringen ist, der armen Schutz im Unwetter. Wie die Hitze in der Zeit der Dürre wütet, du demütigster fremden Ungestüm, wie die Hitze brichst du durch den Schatten der Wolken, du dämpfest der Tyrannen, Siegesgesang. Das ist das Wunderbare, was unser Gott wirken kann. Und darum stimmt das, dass das Gebet schon die Schutzhütte im Ungewitter ist. Wenn ich den Namen des Herrn anrufe, mitten in der Not, bin ich schon geborgen. Ein zweites Bild für das Gebet. ist das aufgerichtete Siegeszeichen. Da sehen wir, wie Mose den Josua dann also auffordert und sagt, nun nimm mal ein paar Männer her, beten nicht allein, auch handeln. Aber jetzt will ich mit niemandem streiten. Wissen Sie, das Gebet wird ja erst richtig interessant in den Augenblicken, wo wir gar keinen Mut mehr zum Handeln haben. Wenn einer sagt, ich brauche nicht beten, ja, ich brauche nicht beten, dass, wenn Sie es nicht wollen, müssen Sie ja nicht. Sondern das Gebet ist die Chance, die Gott Ihnen einräumt, in Augenblicken, wo gar keine Lösung mehr sichtbar ist. Und genau dort werden die Leute noch tüchtig zum Handeln, durch das Gebet. Und ihr Blick geht hinauf und da steht oben Mose auf dem Berg und er macht ja eine ganz merkwürdige Zeremonie. Er hebt seinen Hirtenstab gegen den Himmel. Nun hat der Hirtenstab vom Mose eine besondere Bewandtnis. Den hat er ja gehabt seit den Tagen, wo er als Hirte in der Wüste Sinai die Herden von seinem Schwiegervater Jethro hütete. Aber an diesem Stab hat sich Gott verherrlicht. Er wird ja verschieden genannt in der Bibel. Einmal heißt er Stab Moses, einmal heißt er Stab Gottes. Das war so ein Mittelding. Das war der Stab, durch den Gott ja schon gewirkt hatte. Eins bei Pharao, wo die Wunder geschehen sind. Den Stab, den Mose auf den Boden warf, wo die Zauberer dabei standen, später dieser Stab, wo die Plagen über das Volk Ägyptens kamen. Dieser Stab, mit dem er einst vor dem Roten Meer stand und tief hinunterbeugte, wo er zum Herrn schrie und den Stab in der Hand hatte und die Fluten teilten sich und das Volk Israel ging trockenen Fußes hindurch. Das ist der Stab. Und diesen Stab nimmt Mose und es ist jetzt in seinem Beten eine Erinnerung dran und er reckt ihn jetzt nicht aufs Meer, er reckt ihn auf den Himmel hin und sagt, Herr, du musst jetzt helfen, dass man Gott so provozieren darf. Er sagt, Herr, das ist deine Ehre, das ist deine Sache, ich rufe dich an bei deinem Namen. Ich möchte sagen, unser Stab ist ja, dass wir beim Beten im Namen Jesu beten. Dass wir vor Gott kommen und sagen, ich komme nicht, weil ich was vor dir einklagen kann, aber weil Jesus uns aufgefordert hat und darum weiß ich, mein Beten wird nicht umsonst sein. Manche denken, das Beten wäre so ein unverbindliches Telefonieren, wie man fragt, gibt's da vielleicht eine Hilfe, ist das eventuell möglich oder sowas. Nein, Beten ist das aufgerichtete Siegeszeichen. Das heißt ja hier, der Herr ist mein Panier. Ich wollte das Bild nicht verwenden, weil wir das kaum mehr haben. Wir sind ja nicht mehr in der militärischen Sprache so zu Hause. Das ist aufgerichtete Siegeszeichen. Im Gebet, da geht es uns nicht bloß um ein kleines Erkundigen, ob vielleicht und so Gott was helfen kann, sondern der Stab ausgereckt gen Himmel. Um Jesu Willen rufen wir zu Gott. Und wir wissen, du wirst wie auch immer alles wunderbar hinausführen und es wird herrlich sein, wir können nur beschämt staunen. Du wirst Hilfe geben, du wirst Lösungen schaffen, der ausgereckte Stab gen Himmel, die Aufforderung, Herr, zerbrich du diese Schranke und komm du nun und schaffe dein Heil mitten unter uns. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann sagen sie das ruhig. Du hast einst durch Jesus den tobenden Sturm zum Schweigen gebracht. Du hast einst am Ostermorgen in Jesus das Grab gesprengt. Ist doch was Kleines jetzt, was ich bringe. Diese Not, die mich heute bewegt, Herr, und erweise deine Herrlichkeit an uns. Da stehen ein paar sündige Menschen. Die Israeliten waren ja gottlose Leute, murrende Leute, aber sie haben ihre Augen aufgerichtet, weil Gott gnädig ist und sich seiner Leute erbarmt. Wie viel mehr dürfen wir Zuversicht haben und gewiss sein, dass Gott uns hören wird, das Siegeszeichen aufrichten im Gebet. Ach, das wäre schlimm, wenn wir das Gebet verstehen wie das Gebabbel der Heiden. Das schleicht sich ja auch bei Christen immer wieder ein, dass man irgendwo sich vorstellt, das müsste irgendwo feierlich sein und Natürlich gibt es sehr schöne Gebete und die schönsten Gebete stehen in Büchern, das ist ja unbestritten. Aber das Gebet hat ja irgendwo seinen ursprünglichen Charakter auch. Das ist das Schreien der Kinder zum Vater. Aber nicht bloß das, sondern mitten in dem Schreien ist das das aufgerichtete Siegeszeichen, das Ja-Sagen, du Herr, Gott Himmels und der Erde, ich rufe dich an und du weißt, du wirst hören. Drittens, das Gebet ist eine Non-Stop-Haltung des Glaubens. Ich habe drei Dinge Ihnen zeigen wollen, die Schutzhütte im Ungewitter, das aufgerichtete Siegeszeichen und eine Non-Stop-Haltung des Glaubens. Non-stop, ja, da gibt es ja in der Bibel solche Schriftstellen, die reden davon, betet ohne Unterlass. Ja, wie ist das gemeint? Ja, irgendwann muss man ja auch mal schlafen gehen, wenigstens ein paar Stunden, oder wie ist das gedacht, betet ohne Unterlass? Beim Paulus kommt sehr oft vor, höre nicht auf, für euch zu bitten. Was ist denn damit gemeint? Man muss ja auch mal essen gehen, man hat ja auch ein paar andere Dinge im Kopf, die man versorgen muss. Jetzt möchte ich Sie bitten, richten Sie noch einmal den Blick auf diesen betenden Mose auf dem Berge. Da wird gezeigt, dass das Gebet nicht wie ein Zauberwort ist. Da wird nicht hoppla hopp und dann ist alles gelöst, sondern das Gebet ist ein Ringen. Und da wird erzählt, dass wenn die erhobenen Hände Moses heruntersanken, dann wich Israel zurück. Nicht bloß, weil sie das vielleicht gesehen hätten und meinen, jetzt ist der Schutz von uns gewichen, weil die Soldaten da aufgeblickt hätten, sondern nein, vielmehr, weil wirklich der Schutz Gottes von uns weicht. Sie können das verfolgen bis in ihr Leben hinein. Es kann sein, dass sie ganz ähnliche Erfahrungen machen. Dass Gott sie das Gleiche lehren will und sie das an praktischen Exemplen einstudieren lässt, dass nur durch das Gebet es gelingt. Damit sie merken, das ist nicht irgendwo ein Zufall, sondern es liegt wirklich nur am Beten. Und da wird ja nachher extra darauf hingewiesen, dass das alles so gegangen sei, weil Gott hier ein Exempel statuieren wollte. Das sei zum Gedächtnis in ein Buch einzuschreiben. Das sei für die Nachkommen wichtig. Ich bin so froh, dass das heute bis zu uns weitergekommen ist, damit wir lernen, weil Gott so handeln will, durch das Gebet. Nun sagte ich ja schon, man kann ja nicht dauernd beten, das geht ja nicht. Man muss ja noch seiner Arbeit nachgehen. Und das ist wunderbar, dass da Aaron und Hur mit hinaufgehen auf den Berg und die Arme des Mose stützen. Wir haben eine ganz andere Form untereinander und da sollten wir auch offen davon reden, dass wir füreinander beten. Ich weiß nicht, haben Sie Menschen, die für Sie beten? Wenn Sie wieder drin sind in der Arbeit, die für Sie beten. Ich bin auch überzeugt, dass das bei Gott ganz groß ist, wenn Eltern für ihre Kinder beten. Auch wenn die Kinder gar nichts davon wissen. Die Fürbitte ist so groß. Und jetzt ist ja ganz wichtig, Gott geht es ja wieder nicht um die vielen Worte, die wir machen, sondern in diesen ausgereckten Armen wird ja eine Gebetshaltung sichtbar. Das heißt, der Mose sagt nicht, so das wäre jetzt geschafft, jetzt machen wir es mit unserer Muskelkraft fertig. Sondern bis zum Schluss bleibt das klar, es gelingt allein durch die Gegenwart des Herrn, allein durchs Gebet, allein den Betern kann es noch gelingen. Wir können in Situationen geführt werden, die uns schrecken und ängstigen. Und dann denken Sie daran, eine Non-Stop-Haltung des Glaubens. Darum führt uns Gott von einem Engpass in den nächsten. Das Christenleben ist Gott sei Dank nicht eine Zeit, wo bloß Sonnenschein herrscht. Unser Glaubensleben würde absterben, sondern da führt uns Gott hinein, wo wir das Beten lernen, wo es uns immer wichtiger wird. Es ist mir nur wichtig, dass Sie Freunde haben und finden, die für Sie beten. Wenn mir das so wichtig ist, dass wir hier ein paar menschliche Zeichen auch im Gottesdienst miteinander wechseln, dass wir uns grüßen und aufeinander zugehen, dann ist das mir doch nicht wegen der Geselligkeit wichtig. Das ist ein Nebenprodukt, das abfällt. Sondern das Wichtigste ist, dass Sie überhaupt jemanden kennenlernen, von dem Sie wissen, der denkt an mich. Wem können Sie denn das sagen, wenn Sie zur Operation gehen? Wer trägt denn bei Ihnen die Last mit, die Sie schier erwürgt? Und die Sie kaum jemand anvertrauen können. Wer betet denn für Sie? Ihre Hände werden müde und lasch. Aber wenn da andere da sind, die Sie stützen, Das Gebet ist eine Non-Stop-Haltung des Glaubens. Das stimmt, was Paulus sagt, ohne Unterlass. Und wenn wir mittendrin in der Arbeit stehen und den Kopf schon wo ganz anders haben, dass dieses Schreien und Seufzen zu Gott hin sich durch den ganzen Tag hindurchzieht. Und dann hat Mose am Ende gesagt, der Herr ist mein Siegeszeichen. Das heißt es eigentlich, wo es da vom Feld sein, mein Panier, der Herr ist mein Siegeszeichen. Das ist der letzte Sinn, wenn wir Krankenbesuche machen, wenn wir an Sterbebetten stehen, dass wir dann dort noch über dem schwachen Leib, dort noch im Hinscheiden, wenn unser irdisches Leben verlöscht, das Siegeszeichen unseres Herrn aufrichten. Dass wir dabei bleiben, dass das uns begleiten soll, dass wir dabei bleiben, bis das der letzte Atemzug verlöscht unseres Lebens. In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist. Eine Non-Stop-Haltung des Glaubens von den ersten Tagen an, wo wir zum Glauben kamen. Der Herr ist mein Panier, der Herr ist mein Siegeszeichen. Auf ihn baue ich, ihm glaube ich, ihm traue ich. Da hat Mose am Ende das noch uns als Vermächtnis mitgegeben, wie er sein Gebet verstanden hat. Die Hand an den Thron des Herrn. Schöner können Sie das Gebet nicht umschreiben. Die Hand an den Thron des Herrn, der mächtige Gott, der herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Sie dürfen seinen Thron fassen im Gebet. Und Sie dürfen gewiss sein, er hält sie. Amen.